Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
Creating ideas and driving innovations. FKA.
Herzlich willkommen zu dieser 9. Folge des FKA Mobility Podcasts. In der letzten Episode haben wir gelernt, dass die Brennstoffzelle eine nachhaltige Alternative für den Antrieb eines Fahrzeugs sein kann. Und es haben sich zwei Punkte herausgestellt, die für die Entwicklung eines Antriebs besonders relevant sind. Und das ist zum einen die Komponentendimensionierung und zum anderen die prädiktive Betriebsstrategie. In der Episode heute sprechen wir darüber, wie ein Antriebssystem entwickelt wird und warum diese beiden Punkte besonders wichtig sind. Und zu diesem Thema habe ich heute zwei Experten zu Gast. Zum einen Manfred, der bei der FKA den Bereich Antrieb und Thermomanagement leitet. Ihr kennt ihn bereits aus der 6. Episode dieses Podcasts. Hallo Manfred, schön, dass du dabei bist.
Hallo Kerstin, hallo Max. Ich freue mich, dass wir heute zusammen hier mal einen Podcast aufnehmen.
Zum anderen ist Max zu Gast, der beim Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen arbeitet und der die FKA mit seinem Fachwissen zu Brennstoffzellen in Projekten regelmäßig im Auftrag berät.
Hallo zusammen, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Schön, dass wir heute etwas mehr über die technische Seite des Fahrzeugs reden.
Manfred, sowohl bei der FKA als auch bei dem IKA kümmert ihr euch um das Gesamtkonzept des Fahrzeugs und der Antrieb ist ja nur ein Teil davon. Wie geht ihr dann vor, wenn ihr ein Antriebssystem für ein Fahrzeug entwickeln wollt? Was ist der erste Schritt?
Ja, der Einstieg bei der Antriebsentwicklung ist generell zunächst mal, sich anzuschauen, für welches Fahrzeug soll der Antrieb eigentlich entwickelt werden? Was ist der Zweck des Fahrzeugs? Das müssen wir erstmal analysieren und gut beschreiben. Also, ist es ein PKW? Ist es ein Lieferfahrzeug? Ist es ein schwerer LKW? Also wie groß ist das Fahrzeug und wie soll es auch eingesetzt werden? Also auch wenn wir jetzt entschieden haben, es ist ein großes, schweres Fahrzeug, ein LKW, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Anwendungen. Das kann ein Stadtbus sein, das kann ein Langstrecken-LKW sein, das kann ein Müllsammelfahrzeug sein. Und das alles muss man natürlich vorher überlegen, weil der Antrieb soll möglichst darauf abgestimmt sein. Dazu kommt natürlich auch noch, wenn man jetzt an diese Nutzfahrzeuge denkt, die können unterschiedliche Ausstattungen haben. Ja, also im Winter kennst du die Schneeräumfahrzeuge, die Fahrzeuge, die da Salz streuen. So ein Müllfahrzeug hat eben eine Presse und die braucht auch Energie und all das müssen wir erstmal anschauen, damit wir wissen, wofür der Antrieb eigentlich benutzt werden soll. Der Hersteller hat viele Fahrzeuge im Feld und sammelt auch natürlich Erfahrungen mit seinen Kunden, weiß deswegen, wie seine Fahrzeuge benutzt werden und kann deswegen sehr gut vorhersehen, wie das neue Fahrzeug auch wieder benutzt werden soll und wird. Problematisch wird es nun, wenn wir neue Fahrzeugarten entwickeln wollen und dafür auch entscheiden sollen, wie der Antrieb ausgelegt werden soll. Elektrofahrzeuge zum Beispiel haben ja dann im Vergleich zu verbrennungsmotorischen Fahrzeugen unterschiedliche Eigenschaften. Sie haben vielleicht von der Leistungsentfaltung positive Eigenschaften. Wir müssen als im PKW vielleicht keine Gänge mehr schalten und wir haben eine lückenlose Zugkraft vom Stillstand bis zur Maximalgeschwindigkeit, aber wir haben auf der anderen Seite auch das Thema Reichweite. Das heißt, viele Nutzer machen sich vielleicht Gedanken darüber, oh, wann muss ich wieder an die Ladesäule? Wenn in meinem Verbrennungsmotorfahrzeug die Reichweite vielleicht noch 100 Kilometer ist, denke ich schon darüber nach, an die Tankstelle zu fahren. Und das ist vielleicht beim Elektrofahrzeug viel zu früh. Da muss ich eben mich erstmal an die Sachen gewöhnen und ich werde deswegen auch das Fahrzeug anders benutzen. Das Problem an der Stelle ist dann einfach, ich kann nicht mehr aus Erfahrungen schließen, die ich vorher gemacht habe, sondern muss mich irgendwie anders an diese Anforderungen herantasten. Und deswegen haben wir im Antriebsbereich vor einigen Jahren angefangen, das auch in der Simulationsumgebung zu versuchen. Das heißt, wir simulieren Verkehr, wir bilden die Verkehrsnetze ab und können dann unsere virtuellen Fahrzeuge durch dieses Verkehrsnetz fahren lassen mit den simulierten Eigenschaften, die die haben, und dann zunächst mal prüfen, wie wird denn so ein dynamischer Fahrtverlauf durch eine Stadt zum Beispiel stattfinden. Also ein Modell, was wir als Verkehrsmodell zum Beispiel haben, ist ein ganzes Verkehrsnetz der Stadt Aachen, durch das wir dann unser simuliertes Fahrzeug zum Beispiel durch die Montags-Rush-Hour-Zeit fahren lassen können und dann eben ein dynamisches Profil der Leistungsanforderungen bekommen, sodass wir beurteilen können, wie das Fahrzeug realistisch benutzt wird.
Okay, das heißt, als erster Schritt wird festgelegt, für welches Fahrzeug ein Antriebssystem entwickelt werden soll und wie es dann letztendlich bewegt werden soll. Wie geht es dann weiter?
Genau, wir haben jetzt definiert, welches Fahrzeug ist unser Zielfahrzeug für das Antriebssystem, und wir überlegen uns dann natürlich den Mix verschiedener Anwendungsfälle. Ja, wenn du mit deinem Pkw fährst, dann fährst du nicht immer nur zur Arbeit, sondern du fährst auch zum Einkaufen. Du fährst vielleicht auch mal deine Freunde in einer anderen Stadt besuchen oder fährst in die Alpen in Urlaub. Das heißt, wir überlegen uns, welchen Anteil dieser verschiedenen Fahrsituationen es in dem gesamten Fahrzeugleben geben wird, sodass wir das sozusagen hochaggregieren können und letztendlich dann in der Summe für das ganze Fahrzeugleben ein Bild erzeugen, welche Strecken wirst du fahren, wie oft wirst du lange Strecken fahren, welche Lasten werden dabei auftreten, sodass wir dieses Bild erstmal erzeugen können. Auf der anderen Seite gibt es neben diesen sogenannten Lastkollektiven, die insgesamt auftreten, auch besondere Situationen, die wir natürlich berücksichtigen müssen, damit der Fahrzeugantrieb funktioniert. Also der Hersteller möchte vielleicht eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit erreichen. Welche Dauergeschwindigkeit wollen wir fahren? Welche Zugkraft brauchen wir, um an steilen Bergen noch anfahren zu können? Solche Randbedingungen sind natürlich auch wichtig für die Auslegung des Antriebssystems. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch überlegen, was ist eigentlich, wenn wir jetzt einen neuen Antrieb entwickeln, wichtig? Welche Bewertungskriterien wollen wir anlegen, um jetzt verschiedene mögliche Konzepte miteinander zu vergleichen? Also Kosten sind natürlich da ein wichtiger Punkt, das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen sind ganz wichtig und natürlich auch die Leistungsfähigkeit. Und wir überlegen uns auch bei diesen Kriterien, die wir jetzt für die Bewertung heranziehen wollen, wie die Wichtigkeit untereinander ist. Das heißt, wir können auch jetzt die Ergebnisse, die wir erzeugen, bezüglich dieser Kriterien unterschiedlich gewichten und dann letztendlich Konzepte miteinander vergleichen. Also all die Informationen, die wir somit jetzt in diesem Vorbereitungsprozess erarbeitet haben, speisen wir letztendlich dann in unsere Simulationsumgebung ein, sodass wir das Fahrzeug virtuell abgebildet haben in der Simulationswelt und es virtuell durch Verkehrsszenarien fahren lassen können. Und in dieses Fahrzeug bauen wir dann den entworfenen Antriebsstrang ein und können dann Ergebnisse erzeugen bezüglich der Bewertungskriterien. Also wie viel Energie verbraucht das Fahrzeug bei der Fahrt durch dieses Szenario, welche Leistung kann es bereitstellen und welche Kosten erzeugt auch dieses Antriebssystem, was wir uns überlegt haben.
Das sind ja eine Vielzahl von Kriterien, die da bedacht werden müssen. Wenn die Bedingungen jetzt einmal stehen, dann geht die Antriebsentwicklung erst so richtig los, oder?
Genau, also wir haben uns jetzt die Entwicklungsumgebung geschaffen, in der wir Antriebskonzepte miteinander vergleichen können. Das Antriebssystem selber kann vielfältig gestaltet werden. Wir benötigen Energiespeicher, Motoren, Getriebe, Antriebswellen und viele Komponenten auch, die helfen, den Antrieb überhaupt zu betreiben. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch andere Verbraucher im Fahrzeug, die auch versorgt werden müssen. Das heißt, wir entscheiden letztendlich über die Struktur des Antriebssystems, Dazu gehört ganz besonders auch das Energie- und Thermomanagement, das dafür sorgt, dass die Fahrzeugaggregate, aber natürlich auch die Passagiere sich jederzeit wohlfühlen. Die Antriebskomponenten selber können jetzt auf ganz verschiedene Arten miteinander verschaltet werden. Also wir kommen aus der Welt konventioneller Fahrzeuge, da haben wir sehr linear den Verbrennungsmotor, wir haben ein Getriebe, wir haben einen Achsantrieb, wir haben Antriebswellen und können damit das Rad antreiben. Wenn wir jetzt anfangen zu elektrifizieren, hybride Strukturen einbauen, dann kommen dazu Elektromaschinen, dann kommt die Batterie dazu. Wir können die Elektromaschinen an unterschiedlichen Stellen im Antriebsstrang einbauen. Und das gilt genauso für Elektrofahrzeuge, wo eben unterschiedliche elektrische Maschinen und unterschiedliche Konfigurationen von Getrieben verwendet werden können. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Komponenten zusammenzubringen, um den Fahrzeugantrieb zu realisieren. Und die Aufgabe hier ist jetzt, verschiedene denkbare Konzepte erstmal zu entwerfen, grob auszulegen und sie in dem eben beschriebenen Bewertungssystem zu simulieren und herauszufinden, welche unterschiedlichen Eigenschaften diese Architekturen dann haben.
Da diese vielen Komponenten ja auf verschiedene Art und Weise miteinander verknüpft werden können, ergeben sich ja sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wird das dann nicht unübersichtlich und zu komplex?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. An dem haben wir vor 3-4 Jahren angefangen anzusetzen. Zu dem Zeitpunkt war die Situation, dass die verschiedenen Domänen nicht miteinander vernetzt waren. Das heißt, die Getriebeentwickler haben für sich an ihrem Getriebe gearbeitet, die Motorenentwickler am Motor, die E-Maschinenentwickler an ihren E-Motoren und Umrichtern. Und man hat irgendwann dann, als der Prozess schon relativ weit war, die Komponenten zusammengefügt zum Antriebssystem und stand häufiger vor dem Problem, dass eben auch dieses Zusammenspiel ein Problem macht. Und das adressieren wir damit, dass wir die Modelle der Einzelkomponenten nun sehr stark detaillieren, in der Form, dass eben jede einzelne Variante so weit abgebildet wird, dass die Konstruktion und auch die Effizienz in der Simulation hierdurch wieder beeinflusst werden. Und so können wir jetzt die Komponenten im Zusammenspiel in unserer Simulation miteinander variieren und können jeweils die Auswirkungen dieser Varianten in der Simulation bewerten. Dadurch, dass wir das sozusagen jetzt in einer Welt machen, ist es möglich, diesen Prozess auch zu automatisieren. Heißt, wir parametrieren zunächst unsere Grundauslegung der Komponenten und lassen dann einen Algorithmus loslaufen, der die vielfältigen Parameter der Getriebe, der E-Maschinen automatisch variiert. Nach der Variation wird jeweils eine Fahrzeugsimulation angestoßen, die jetzt in dem beschriebenen Prozess der Verkehrssimulation und in den Zyklen wieder berechnet, wie effizient war denn jetzt die Variante, wie groß waren die Kosten, wenn ich das zusammenbaue. Und somit kann man dann in der Simulation automatisch in der Größenordnung von mehreren 100.000 Varianten erzeugen, die man letztendlich dann miteinander vergleichen kann, bei denen man eben auch dann darstellen kann, welche Auswirkungen bestimmte Parametervariationen auf die Ergebnisse haben, sodass man dann letztendlich wirklich ein optimal miteinander agierendes Gesamtsystem heraussuchen kann. Also diese Vielzahl der Möglichkeiten können wir durch diesen automatischen Prozess generieren. Die Parameter werden variiert und wir können eben sehr zielgerichtet in Richtung eines optimalen Gesamtsystems agieren. Dazu benutzen wir eben intelligente Algorithmen, die eben nach jeder Variationsschleife schauen, ist jetzt das System insgesamt besser geworden, ist es schlechter geworden, sodass man eben wie in so einem genetischen Algorithmus auch die Zielrichtung der Parametervariationen mit beeinflussen kann.
Okay, das heißt, ihr benutzt Simulationen, um aus der großen Auswahl an Varianten letztendlich das beste System herauszufinden. Und diesen Prozess kann man generell anwenden oder wie kann man das verstehen?
Genau, wir können den generell anwenden, um Antriebskonzepte zu entwickeln und zu überlegen, welches Antriebskonzept, welche Architektur ist eigentlich am besten jetzt auf unser Fahrzeug, das wir antreiben wollen, abgestimmt und natürlich auf den Betrieb, den das Fahrzeug tatsächlich dann leisten soll.
Dann kommen wir nochmal zurück zum Brennstoffzellenantrieb. Wo liegt denn der Fokus bei einem solchen Antrieb?
Ja, generell ist der Brennstoffzellenantrieb natürlich eine Option, ein Elektrofahrzeug eben nicht nur aus einer Traktionsbatterie mit elektrischem Strom zu versorgen, sondern eben aus einer anderen Quelle. Und das Ziel bei der Brennstoffzelle ist heutzutage auf jeden Fall die Kostenreduzierung. Ja, also grundsätzlich funktionieren Brennstoffzellen ja, aber dadurch, dass die Stückzahlen noch sehr gering sind, sind die Kosten momentan hoch. Das heißt, unser Ziel an der Stelle ist, ein möglichst kosteneffizientes System darzustellen, das trotzdem die Leistungsfähigkeit, wie sie der Kunde erwartet, wieder realisieren kann. Ja, also unser Problem war ja auch schon beim rein Elektrofahrzeug, dass Kunden zunächst mal vielleicht das ungewohnt fanden, mit so einem Fahrzeug zu fahren. Ja, also das fängt schon damit an, man setzt sich in ein Fahrzeug rein, dreht den Zündschlüssel und eigentlich erwartet man, dass dann ein Verbrennungsmotor anfängt loszulaufen und Geräusche zu machen. In dem Elektrofahrzeug ist das erstmal fremd, wenn überhaupt nichts passiert und man jetzt einfach nur aufs Gas treten soll und losfahren kann. Solche Geschichten sind an anderer Stelle auch der Fall und wir müssen einfach dafür sorgen, dass, sag mal, die Nutzer eben da nicht zu sehr überrascht sind, weil dann lehnen sie vielleicht dann so eine Lösung ab. Das heißt, unsere Aufgabe hier ist jetzt, uns damit zu beschäftigen, wie können wir das Brennstoffzellensystem optimal in die Antriebsarchitektur einbinden. Eine wichtige Frage an der Stelle ist immer schon die Auslegung der Leistungsfähigkeit, der Größe der Brennstoffzelle im Vergleich zur Batterie. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz wichtig das Thermomanagement. Die Brennstoffzelle braucht schon eine sehr gut konditionierte Umgebung, damit sie optimal arbeiten kann. Also es darf nicht zu kalt sein, es darf nicht zu warm sein. Und insofern ist es wichtig, eben dieses multikriterielle Optimieren, wie ich es eben schon beschrieben habe, auch für die Brennstoffzelle wieder anzuwenden. Richtige Lösungen müssen wir einfach dann an die Rahmenbedingungen des Fahrzeugs und auch an den Nutzer anpassen. Und die sind durchaus unterschiedlich. Ja? Wenn wir jetzt überlegen, wir wollen ein Antriebssystem für ein Stadtfahrzeug haben, dann ist vielleicht die große Leistung weniger wichtig. Wichtig ist dann vielleicht tatsächlich auf die Kosten zu achten, damit wir überhaupt ein Gesamtfahrzeug anbieten können, das man sich leisten kann. Auf der anderen Seite ist das Kriterium bei einem Langstrecken-Lkw definitiv natürlich auch die Kosten, auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, tatsächlich 1000 Kilometer am Stück fahren zu können, ohne zwischendurch alle 2 Stunden wieder einen Tank- oder Ladevorgang einbauen zu müssen. Letztendlich können wir mit dieser Entwicklungsumgebung, die wir somit zur Verfügung haben, nach optimal angepassten Komponenten und Topologien suchen. Wichtig dabei ist allerdings, dass wir gleichzeitig die Intelligenz mit betrachten, die für die Steuerung und Regelung der jeweiligen Topologie erforderlich ist. Nur wenn beide, die Antriebsarchitektur und das Energiemanagement, aufeinander abgestimmt sind, können wir optimale Lösungen finden.
Also ist es auch hier wieder wichtig, die einzelnen Komponenten aneinander anzupassen. Und damit kommen wir zu der zweiten Herausforderung, die sich aus dem letzten Podcast herausgestellt hat. Und das ist die Betriebsstrategie. Max, du hast ja den Begriff prädiktive Betriebsstrategie genannt. Was genau macht denn eine Betriebsstrategie im Fahrzeug?
Allgemein gesagt regelt sie die verschiedensten Komponenten im Fahrzeug, damit die Fahraufgabe oder der Klimatisierungswunsch des Fahrers oder der Fahrerin erfüllt werden kann. Diese Komponenten kann man generell unterteilen in Antriebs- und Thermomanagement-Komponenten, wobei zu den Antriebskomponenten beispielsweise Bauteile wie die Brennstoffzelle oder die Batterie zählen. Die Betriebsstrategie bestimmt dann hierbei, wie viel Leistung zu welchem Zeitpunkt aus der Brennstoffzelle oder eben aus der Batterie verwendet wird. Dabei gibt es im Allgemeinen beim Brennstoffzellenfahrzeug drei Modi, die man beschreiben muss: das Charge Sustaining, das Charge Depleting und das Charging. Im Standardmodus, dem Charge Sustaining, wird die Batterie hauptsächlich auf einem konstanten Ladegrad gehalten. Das heißt, das Fahrzeug fährt hierbei hauptsächlich mit der Brennstoffzelle und nutzt die Batterie nur zum Rekuperieren oder zum Abfangen von Leistungsspitzen. Im Charge Depleting Modus wiederum wird die Batterie stärker entladen und in diesem Modus kann die Brennstoffzelle entweder an- oder ausgeschaltet sein. An ist sie eigentlich nur dann, wenn der Fahrer gerade eine hohe Lastanforderung stellt, zum Beispiel bei sportlicher Fahrweise oder einer Bergfahrt. Bei ausgeschalteter Brennstoffzelle fährt das Fahrzeug nur mit Hilfe der Batterie, was dann vor allem sinnvoll ist, wenn ich nur kurze Fahrten zurücklegen möchte, bei denen sich ein Start der Brennstoffzelle nicht lohnen würde. Im letzten Modus, dem Charging-Modus, wird zum Beispiel der Lastpunkt der Brennstoffzelle angehoben. Das heißt, die Brennstoffzelle produziert hier mehr elektrische Leistung, als das Fahrzeug eigentlich zum Fahren braucht. Und mit der überschüssigen Leistung wiederum kann die Batterie schließlich geladen werden. Dieser Modus kommt häufig nach dem Charge-Depleting zum Einsatz, kann aber auch dann genutzt werden, um die Brennstoffzelle in einem verbrauchsgünstigeren Betriebspunkt zu betreiben. Zu der zweiten Kategorie, den Thermomanagement-Komponenten, zählt man Kühlmittelpumpe, Ventile oder elektrische Zuheizer im Kühl- und Heizkreislauf. Diese werden so geregelt, dass ich zum einen die vorgegebenen Bauteiltemperaturen einstellen, damit ich meine Komponenten möglichst verbrauchsoptimal betreiben kann, oder aber die gewünschte Lufttemperatur im Innenraum einstellt, die vom Fahrer eingestellt wird.
Also kann man festhalten, dass die Betriebsstrategie die verschiedenen Komponenten im Fahrzeug regelt, die dann letztendlich das Fahren und die Klimatisierung beeinflussen. Was bedeutet denn der Begriff prädiktiv in diesem Zusammenhang?
Also normalerweise wechselt die Betriebsstrategie auf Basis des aktuellen Fahrzeugzustandes zwischen den gerade beschriebenen Betriebsmodi. Dazu sind im Steuergerät Regeln hinterlegt, zum Beispiel wenn der SOC der Batterie unter eine gewisse Prozentgrenze fällt, wird automatisch in den Charging-Modus gewechselt. Eine prädiktive Betriebsstrategie löst sich jedoch etwas von diesen Regeln. Hier wird nicht nur auf den aktuellen Fahrzeugzustand reagiert, sondern auch das Wissen über die zu erwartende Fahrsituation in x Minuten verwendet. Mithilfe dieser Informationen können dann die bestehenden Regeln überschrieben werden und zum Beispiel kann in den Charging-Modus gewechselt werden, um die Batterie etwas aufzuladen und so einen gewissen Leistungspuffer zu erzeugen, der dann später wieder vom Fahrer oder der Fahrerin abgerufen werden kann. Der Ansatz einer prädiktiven Betriebsstrategie wird auch schon in manchen Serienfahrzeugen verwendet, allerdings dann stark vereinfacht. Zum Beispiel kennt man das vielleicht, wenn man auf einen Stau zufährt, wird dem Fahrer angezeigt, dass er den Fuß vom Gaspedal nehmen kann.
Auch hier würde ich nochmal gerne auf die Brennstoffzelle eingehen. Was kann man denn mit einer prädiktiven Betriebsstrategie bei einem Brennstoffzellenfahrzeug erreichen?
Generell macht der Einsatz einer solchen Strategie bei jedem Fahrzeugtypen Sinn. Der Effekt ist vielleicht mit dem einer vorausschauenden Fahrweise zu vergleichen, die man in der Fahrschule erklärt bekommt. Durch solch eine Strategie kann ich den Fahrzeugbetrieb einfach kontinuierlicher gestalten und dadurch den Verbrauch senken. Beim Brennstoffzellenfahrzeug gibt es allerdings noch eine weitere Problematik, der mit solcher einer Strategie entgegengewirkt werden kann. Bereits in der letzten Folge haben wir ja kurz über die begrenzte Leistungsfähigkeit bei hohen Umgebungstemperaturen gesprochen. In solchen Situationen wird es nämlich schwierig, die Brennstoffzelle aufgrund ihres niedrigen Temperaturniveaus in extremen Lastfällen zu kühlen. Und daher kann es zu Situationen kommen, in denen wir die Leistungen der Brennstoffzelle limitieren müssen, damit wir eine gewisse Grenztemperatur nicht überschreiten. Dieses Derating merkt dann der Fahrer oder die Fahrerin, da das Fahrzeug langsamer wird. Diesem Phänomen kann man zwar mit einem noch größeren Kühler entgegenwirken, das ist allerdings aus Bauraumsicht nicht immer möglich und vor allem auch aus finanzieller Sicht nicht immer sinnvoll. Daher ist es eleganter, dieses Problem über die Software zu verringern und wenn möglich vielleicht sogar zu vermeiden.
Also kann die prädiktive Betriebsstrategie im Brennstoffzellenfahrzeug dafür sorgen, dass der Verbrauch reduziert werden kann, aber die Leistung aufrechterhalten wird?
Ganz genau. Wir können eben den Betrieb des Fahrzeugs verbessern, die Leistungsfähigkeit hochhalten und gleichzeitig dabei den Verbrauch möglichst senken, was uns wiederum auch einen Kostenvorteil gibt.
Jetzt hast du in deiner Erklärung eben den Begriff Derating verwendet. Welchen Einfluss hat denn die Betriebsstrategie auf das Derating? Kann es damit vollständig verhindert werden?
Nun, eine Betriebsstrategie hat sehr viele Stellgrößen. Viele dieser Stellgrößen haben nur einen kleinen Effekt auf das gerade angesprochene Derating, der sich dann allerdings über die Vielzahl an Stellgrößen aufsummiert. Vielleicht um kurz die wichtigsten Stellgrößen zu beschreiben. Auf der Antriebsseite ist die größte Einflussmöglichkeit der Power Split zwischen Brennstoffzelle und Batterie, mit dem ich eben den Verlustwärmeanteil zwischen den einzelnen Kühlkreisläufen verschieben kann und sie so auch entlasten kann. Außerdem kann ich über eine Verschiebung des Power Splits einen forcierten Wechsel in den am Anfang beschriebenen Charging-Modus durchführen, um auch einen Leistungspuffer über die Batterie zu erzeugen. Auf der thermischen Seite ist die Solltemperatur des Kühlmittels eine sehr wichtige Größe. Diese kann durch die Betriebsstrategie herabgesetzt werden. Dadurch würden sich dann die Komponenten zwar kurzzeitig nicht in ihrem verbrauchsoptimalen Temperaturbereich befinden, allerdings erzeugt man so einen Wärmepuffer im Kühlsystem. Und durch diesen Puffer dauert es dann im Grenzbetriebsfall länger, bis die Grenztemperatur im System erreicht ist und ein Derating durchgeführt werden muss. Wenn man diese Möglichkeiten dann miteinander kombiniert, zum Beispiel die Batterie vor einem Berg nochmal auflädt, einen thermischen Puffer im Kühlkreislauf erzeugt, kann ich durch diese Einflussnahmen eben ein Derating der Brennstoffzelle verhindern.
Okay, dann wissen wir jetzt, was eine Betriebsstrategie ist. Wie genau wird eine Betriebsstrategie im Fahrzeug dann umgesetzt?
Wie schon erwähnt, wenn ich sie prädiktiv gestalten möchte, muss ich zunächst die zu erwartende Fahrsituation in einem definierten Zeithorizont abschätzen. Dazu dienen hauptsächlich Navigations- und Verkehrsdaten, die man aus dem Navigationssystem entnehmen kann. Über ein im Steuergerät mitlaufendes Simulationsmodell wird dann anhand der bereitgestellten Daten der Leistungs- und Wärmebedarf des Fahrzeugs ermittelt. Diese Bedarfe sind schließlich Eingangsgrößen eines Optimierungsalgorithmus und der Algorithmus testet verschiedene Betriebsstrategieparameter im Modell und findet die optimale Einstellung für den ausgewählten Zeithorizont. Wichtig dabei ist dann, dass der Algorithmus echtzeitfähig ist, das heißt, er muss Ergebnisse in weniger Zeit liefern, als der betrachtete Zeithorizont lang ist. Und schließlich können die simulativ ermittelten Betriebsstrategieparameter an das reale Steuergerät übergeben werden und kommen so dann im realen Fahrbetrieb zum Einsatz.
Das klingt jetzt ziemlich theoretisch. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus?
In der Praxis schaut die Betriebsstrategie in definierten Intervallen x Minuten in die Zukunft. Dabei merkt sie zum Beispiel jetzt wieder mal, dass eine hohe Lastanforderung auf das Fahrzeug zukommt. Für diese Lastanforderung optimiert sie dann die Betriebsstrategieparameter und bewirkt dadurch zum Beispiel ein Laden der Batterie vor einem Berg oder ein Absenken der Solltemperatur des Kühlmittels. Das Fahrzeug überwindet schließlich die hohe Lastanforderung und hoffentlich auch ohne ins Derating gehen zu müssen. Und da das Ganze ein fortlaufender Prozess ist, realisiert das Fahrzeug anschließend durch einen neuen Zeithorizont, dass die Lastanforderung überwunden wurde und die Parameter können auf ihren Standardwert zurückgesetzt werden bzw. werden wieder für den neuen Zeithorizont optimiert.
Das heißt, man kann festhalten, dass durch die prädiktive Betriebsstrategie das Fahrzeug vorausschauend betrieben werden kann.
Genau, wir lösen uns also von dem aktuellen Fahrzustand und nutzen das Wissen über den Fahrzustand, der auf uns zukommt und können so dementsprechend vorausschauend unseren Fahrzeugbetrieb anpassen.
Als Fazit dieses Gesprächs nehme ich mit, dass verschiedene Fahrzeuge sehr unterschiedliche Anforderungen an die einzelnen Komponenten und an das Betriebssystem haben. Daher ist es wichtig, einzelne Komponenten optimal zu entwickeln und diese dann an andere Komponenten anzupassen. Wenn die Hardware, also die Komponenten entwickelt wurden, ist es dann wichtig, eine optimale Betriebsstrategie zu finden und diese dann miteinander zu kombinieren, sodass das Fahrzeug optimal genutzt werden kann. Dann kommen wir zum Ende dieser Folge. Vielen Dank euch beiden für eure Einblicke in das Thema Antrieb und besonders den Brennstoffzellenantrieb.
Vielen Dank, Kerstin. Es war wieder schön, mit dir zu sprechen.
Auch von mir vielen Dank. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und es ist immer schön, wenn man etwas über seine Forschung und Entwicklung preisgeben darf.
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit. Im Podcast nächste Woche sprechen wir über den Fahrsimulator.
Creating ideas and driving innovations. FKR.